ARD Sounds.
Kim und Klaus. Ein Podcast mit Kim und Klaus. Mit Kim und Klaus.
Hallo Kim, heute im Doppelpack.
Ja, heute ist es soweit, wir haben Premiere, wir haben vierbeiniges. Jetzt komm mal, ich mach gleich mit. Ja, Fritzi ist an Bord.
Hallo Fritzi.
Ja, und ich will...
Reagiert sofort.
Ja, das möchte ja auch sein nach 5 Jahren, das auf ihren Namen.
Naja, aber es ist ja eine andere Tonlage als deine.
Ja, aber guck mal, sie hat sogar ihre eigene Kamera, habe ich gerade erfahren. Du hast eine eigene Kamera. Ja, also es kann aber sein, hallo erstmal an alle.
Hallo.
Wir freuen uns sehr, dass wir wieder da sind mit euch zusammen. Nur eine kleine Regieanweisung, es kann auch sein, dass sie ab und an fiept, das ist dann aber so ein... So wie jetzt gleich, das beruhigt sich gleich. Dieses, oh, könnt ihr immer über mich reden und mit mir reden und mir ist langweilig. Es geht ihr hervorragend.
Also wenn sie fiebt, dann sind wir langweilig. Dann haben wir doch gleich eine
dann
gute Regieanweisung.
Seismografen?
Ja, oder?
Funktioniert oder funktioniert
ist
nicht?
Ist doch super, ja. Na, ist auf jeden Fall neues Leben hier mit in dieser Sendung.
Dabei haben wir heute richtig viel schöne Sachen und einen Mega-Telefongast, auf die ich mich auch sehr, sehr freue. Wollen wir den... Fritzi, nö, Decke. Ich muss das Kommando geben. Weißt du, wenn sie aufstehen darf, muss ich... Fritzi, nö.
Naja, das wird ja heiter.
Das wollte ich.
Na, wir machen dann erstmal weiter.
Ja,
wir hatten ein wunderschönes Wochenende gehabt mit einem absoluten Highlight im Theater des Westens.
Das stimmt. Das neue Musical, das neue Berlin-Musical. Und ich will immer gar nicht Berlin-Musical sagen, weil es ist einfach Deutschland.
Ja, das ist ja, eigentlich ist es ja international, genau. Aber Berlin kommt schon gut vor.
Ja, dann vor. Und die 90er vor allem, die spielen eine Hauptrolle, eine kleine Nebenrolle spielst auch du.
Ey, erstmal, wie heißt das denn nochmal?
Wir sind am Leben. Wir sind am Leben.
Das ist doch auch heute noch ein wunderbares Motto.
Ja. Genau, und das ist ja ein Song von Rosenstolz. Und sie haben daraus, ja, die Idee zu dem Musical hatten sie schon ganz lange. Und jetzt haben sie es gemacht. Und das ist, die waren so aufgeregt, die Jungs. Obwohl es jetzt schon, ich weiß gar nicht, wie viel das Musical ist mittlerweile, was sie da jetzt schon im Theater
machen. Vierte oder fünfte.
Aber weil es so richtig alles von ihnen war, in Produktion und mit dem Team zusammen, mit Franzi und Lukas, die das zusammen geschrieben haben und so mega tolle Schauspielerinnen und Schauspieler auf der Bühne. Irre. Wie hat es dir gefallen?
Wunderbar, bis in die letzte Rolle absolut top besetzt. Da zeigt sich auch wieder, Deutschland kann auch Musical, was lange doch sehr schwierig war. Und vor allen Dingen bin ich ganz stolz darauf, dass im Theater des Westens auch ein Berlin-Musical oder Berlin im Mittelpunkt steht. Wie beispielsweise bei Cabaret oder so. Gibt ja so hervorragende Musicals, aber wenn denn Cats zum 500. Produktionsneubeginn auf die Bühne gebracht wird, dann ist das was anderes. Aber hier haben wir wirklich nach Kudamm und Romeo und Julia ist jetzt wirklich wieder Berlin auch im Mittelpunkt und das macht einen so stolz.
Kannst du dich noch, natürlich kannst du dich an Linie 1 erinnern, so, ne? Unser Musical im Krippstheater.
Die Wilmersdorfer Witwe,
genau,
und da
herrlich.
Ich ja jetzt selber jetzt in Wilmersdorf wohne und Witwer bin,
erinnert
mich
jetzt
natürlich
mal die
besonders gut daran. Ne?
Ja, kannst du dir mal schön die Choreografie von damals angucken und ein bisschen das Bein schwingen.
Mit Persianer und kleinen Nerzkragen.
Und die saßen ja auch immer in der U-Bahn. Und das erinnerte mich jetzt, das, was ich da am Samstag gesehen habe, das war natürlich viel größer und viel, also musikalisch noch ein drauf. Aber es erinnerte mich so ein bisschen auch daran, an dieses, jetzt haben wir wieder ein Musical, jetzt hat die Stadt wieder...
Auch Berlin, also die wohnen in einem Besetz oder die haben ein Haus besetzt und wohnen da. Und von Ost und West kommen da alle zusammen und dann noch Mutter Rosi denn. Und
na, Mutter Rosi ist doch das Schärfste. Naja, Steffi Irmen, die wir ja auch schon mal als
Wahnsinn.
Telefongast hatten.
Die Amme.
Die eigentlich die Amme spielt, die also wirklich, die hatte eine Rolle, die Friseurmeisterin Rosi.
Die
aus Wittenberg.
Udo Walz.
Genau, die Udo Walz aus Wittenberg.
Ja.
Die ein bisschen verschnupft ist, dass jetzt nach der Wende alle nur noch zu Udo Walz rennen und keiner mehr zu ihr. Aber ihr schönster Schnitt war einfach der von der Kathi Witt.
Genau, und die war ja dann im Publikum und hat sich so, die hatte Tränen in den Augen gehabt und sich so amüsiert, dass sie da erwähnt wurde. Und am Schluss kam sie ja auch nochmal vor. Wahnsinn. Und ich war auch auf der Bühne auf einmal. Der Klaus war in irgendeinem Club und hat dann da groß rumgetönt, merkt euch mein Gesicht, ich werde regierender Bürgermeister. Das fand ich wieder auf.
Du warst auch sehr begeistert von der Auswahl des Darstellers.
Das ließ sich sehen, ne? Bis auf die Krawatte. Krawatte, die er da getragen hat, die hätte ich bestimmt nicht in der Zeit getragen. Aber
Katharina, immerhin. Das war wirklich auch schön zu sehen, weil wir sind nach der Vorstellung, also es ist einfach ein berührender Moment, wenn Rosi verzweifelt und tief traurig darüber eben erzählt, dass jetzt, dass sie den Schlüssel abgeben musste nach der Wende von ihrem Laden, dass Getränke Hoffmann da jetzt reinkommt. Und jeder weiß, also es gab, du hast genau gemerkt, es gab so ein paar, die gelacht haben. Und es gab aber eben auch die Leute, die es erlebt haben oder die es nachvollziehen konnten, dass das eigentlich jetzt zwar lustig erzählt, aber vom Schicksal her schon echt eine harte Nummer war. Ne?
Nun war ja da also allerdings auch noch so ein Stasi-Hintergrund, deshalb...
Auch das hatten sie ambivalent. Genau. Aber dann singt sie, und dann kam Kathi mit, das war mein schönster Schnitt. Genau, und danach bin ich nämlich mit Katharina, sind wir noch in die Kantine gegangen. Da hat sich die Cast, heißt ja immer die Cast, also die ganze Belegschaft, die haben sich dann da zusammengefunden, um nochmal gemeinsam anzukommen und runterzukommen. Und dann hat Katharina auch noch zwei, drei Worte an die gerichtet. Und da habe ich gemerkt, was das denen bedeutet hat und wie groß Katharina auch ist.
Die ist ein internationaler Star. Und wenn man ihre Geschichte kennt, ja, dass sie da als DDR-Eislaufkünstlerin nach Amerika gegangen ist, Holiday on Ice, auch zur damaligen Zeit. Offensichtlich muss das ja schon irgendein Deal gewesen sein, noch zu DDR-Zeiten.
Und Ulf, gibt ja Peter und Ulf, die beiden, die das gemacht haben, die beiden Rosenscholz-Macher auch. Der Ulf kommt aus dem Osten, der Peter aus dem Westen. Mhm. Und Peter fing damals bei Udo Walz an, als Champouneur, wie er sagte. Und der Ulf war mit seiner Schwester Agnes, die waren verliebt in Katharina als Kinder und haben im Kinderzimmer immer die Küren nachgestellt. Und das war halt sein Plot, den er da gestrickt hat für das Musical, die Prinzessin auf dem Eis und so. Und als die dann, ich meine, ich habe es ja genau gesehen, wie das dann am Samstag war, als die dann voreinander standen, dann kriegte wirklich, das war wie in so einem Zeichentrickfilm, wo sich dann die Augen so mit Wasser füllen. So berührt waren dann Agnes und Ulf und das hat mich sehr gefreut, für alle.
Unheimlich emotional und das Publikum raste vor Begeisterung. Ja. Das wird sicherlich ein Dauerbrenner werden.
Das glaube ich auch. Und dann warst du aber noch, du warst ja kulturell, warst ja schwerst unterwegs.
War ich in dem ehemaligen Theater von der Blumen Group da am Potsdamer Platz und die machen jetzt auch immer Musicals, nicht so lange, aber so ein paar Monate immer und diesmal war Cher war das Musical und auch eine wunderbare Inszenierung auf dieser kleinen Bühne und Cher gab es gleich dreifach. Und
Drei Shares,
ja. Nicht so, also die sollten sich...
Eine junge, eine mittelalte und eine ältere?
Ja, die waren ja alle besonders hübsch und jung. Und es wirkte gar nicht so, dass das Abschnitte waren, sondern die drei waren fast wie eine Einheit, haben oft auch gemeinsam gesungen. Aber jeder Einzelne war auch so hervorragend. Das ist auch ein Erlebnis gewesen. Wahnsinn.
Als Cher, hast du die mal kennengelernt? Warst du mit der zufällig auch in der Quadriga rumkrebseln?
Nee, Cher habe ich persönlich nicht kennengelernt. Nee.
Aber
ich bin an ihrem Haus vorbeigefahren. Die hatte ja so ein doch sehr exponiertes Haus in Malibu direkt an der Küste. Und da fuhr man automatisch immer vorbei und hatte mal geguckt, ob sie denn gerade irgendwie aus der Gartentür rauskommt. Aber war nicht.
Mit einer Kittelschürze.
Und
einen Kaffeepott in der Hand.
Bei ihr weniger.
Ich glaube schon, dass die das... Komm doch mal rein, Fritzi.
Aber die ist eine wahnsinnige
Künstlerin. Ich glaube, dass die so bodenständig ist, dass die auch im Garten arbeitet.
Ja, aber das war auch... Es wird ja auch ihr Leben dargestellt, auch die negativen Seiten, wie sie auch mit Sunny da in einer Rolle war, als Frau, von dem ausgenutzt wurde. Also wenn Verträge gemacht worden sind, dann hat er alles abkassiert und sie hat da gar nichts eigentlich gekriegt und war abhängig von ihm und hat sich dann aber emanzipiert und ihr eigenes Leben gelebt. Das hatten wir bei Tina Turner ja auch in einer ähnlichen Situation. Das ist auch so eine Emanzipationsgeschichte auch.
Ich habe die mal gesehen, als ich den Echo moderiert habe. Da kamen sie genauso wie Tina Turner. Also das waren wirklich die Highlights unter anderem meiner beruflichen Laufbahn, dass die dann Backstage mit mir standen. Die haben nicht mit mir gesprochen, die haben nur Hi, mehr war es glaube ich nicht. Aber ich habe die einfach beobachtet. beobachtet, auch bei den Proben. Ich fand es spektakulär. Und natürlich wie immer, ne, das Management war viel anstrengender als die Künstlerin selber. Und die hat einfach eine Auch und die roch so lecker. Mhm. Tina Turner auch, beide rochen so gut.
Ja, also war
nach wirklich Lebensfreude auch. Kann ich gar nicht anders beschreiben.
Also zwei Knaller.
Bist du denn als Kind oder als Jugendlicher, bist du dann schon ganz früh gerne auf Konzerte gegangen?
Also im Rahmen der Möglichkeiten. Also ja, bin eigentlich ja nie auf Konzerte groß gegangen, bin ich auch nicht. Aber ich hatte dann doch später sehr viel Gelegenheit, Konzerte zu besuchen. Und eins meiner schönsten war, da war ich dann schon regierender Bürgermeister, aber ganz frisch, in der Waldbühne Konzert von U2.
Ach.
Und dann hatte ich die Gelegenheit gehabt, vor Beginn des Konzerts mit Bono zu sprechen und so. Und während des Konzerts sagt Bono auf einmal, ich kann ja nur ein paar Worte auf Deutsch und das ist auch gut so. Also da hat er mich zitiert und das ist beim Live-Mitschnitt des Konzerts, findet man das auch auf den CDs, das kann man nachhören. Und das ist auch gut so. Ja, also da hat er für mich da also Werbung gemacht.
Und die Masse tobte.
Ja, klar.
Das kannst du mal sehen, das war eigentlich auch wie so ein Werbeslogan für die Stadt, ne?
Ja, unter anderem, arm, ja, aber sexy war der,
ja,
andere.
Klar. Ne?
Aber das war für mich natürlich ein besonderes Erlebnis, aber ganz begeistert war ich auch vom Konzert Tina Turner, wie die Frau in dem doch schon etwas fortgeschrittenen Alter über die Bühne gerockt ist. Und dann war da ein riesen Laufsteg, also da wäre ich außer Atem gewesen. Und die hat mit ihrer ganzen Körperkraft gesungen. Wahnsinn.
Bis ins hohe Alter, ne?
Aber irre.
Ja, 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 ja.
Und das war eine Atmosphäre, werde ich auch nicht vergessen.
Ja. Meine Eltern haben mich sehr schnell schon mit auf Konzerte genommen. Und mein erstes war, glaube ich, Vicky Leandros. Das fand ich auch sehr, also na gut, als erstes Konzert, das vergisst du ja nicht, aber ich fand das auch schon so toll, weil alle so mitgemacht haben. Das war so eine schöne Atmosphäre. Da habe ich gedacht, ach, wenn Konzerte immer so schön sind, dann waren wir auch bei Milva. Das fand ich.
Du, oh, Milva.
Gucken, wo meine
Milva.
Eltern mich überall mit. Meine Eltern haben mich aber auch immer schön mit ins Ballett genommen, auch mal in die Oper.
Mhm.
Also haben versucht, dem Kind schön Kultur.
Und hat ja
Kultur
geklappt.
Mit Vicky und mit Milva.
Hat
ja, ja, total, total. Also das Interesse, ich habe das schon als Kind gemocht, von der Bühne ein Puder vom Künstler, der Künstlerin zu riechen. Und so bei den Konzerten, das fand ich natürlich immer unvorstellbar, dass ein Mensch so viele Menschen unterhalten kann. Fand ich super. Dann war ich auf dem Michael Jackson Konzert. Das war auch, da bin ich auch weggeflogen. Das habe ich auch nicht verstanden. Ich habe ja noch nie verstanden, wie so viele Menschen sich zusammenstellen können und was angeblich vom Konzerterlebnis haben sollen. Aber das hast du. Wenn du da in so einer Masse stehst, du kannst gar nicht anders. Und bei Michael Jackson sowieso. Und wenn dann der erste Moment, wenn der da so aus der Bühne, aus dem Bühnenboden hochgeschossen kam, also das war schon spektakulär.
Und die sind ja alle textsicher, ja? Da sind ja Tausende, die Texte.
Ja, aber das
mitsingen.
Publikum ist oft textsicherer,
ja,
als ja. Ach so, ja.
Ne? Die singen ja alle Künstler. Denn und wenn,
ja.
Oft machen die ja auch den Trick, die halten das Mikrofon da rein, dann müssen die nicht singen, dann singt das Publikum, das ist auch praktisch.
Ja,
ne?
Aber die kleben sich das auch ganz auf den Boden.
Ach.
Oder haben mittlerweile auch alle Teleprompter, ne?
Ja, ja. Das stimmt, Teleprompter. Barbara Streisand hat auch mal,
ja,
Teleprompter gehabt, so groß.
Frank Sinatra auch, da war ich ja auch erschüttert. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Das hab ich, da habe ich das erste Mal gesehen.
Das ist wahr. In der Politik kam das erst viel später.
Der Promi-Anruf.
Jetzt, ich kann es gar nicht glauben, gestern Abend, spätabend hat sie mir noch geschrieben, ja, 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 ich bin dabei. Wir machen das ja immer so spontan mit unseren Gästen auch. Und da habe ich mich so gefreut, weil ich weiß, dass du dich auch freust, dass wir sie heute in der Leitung haben, dass sie heute mit dabei ist.
Auf jeden Fall.
Ne? Also, weil wir alle verbinden wir sofort mit ihr dieses wundervolle, schöne Lächeln, dieses Strahlen, diese positive Art und noch vieles, vieles mehr. Beatrice Egli!
Hallo zusammen!
Hallo!
Hallo! Mein Engel, was machst du gerade und wo bist du gerade?
Ich bin gerade schon wieder im Studio für neue Sachen aufzunehmen seit gestern und war spät. Abends habe ich noch gemerkt, ich habe Kim noch gar nicht geantwortet und bin jetzt kurz raus aus dem Studio. Und
oh, das ist ja wunderbar.
Ja, das hat sie gestern auch schon, genau. Hat sie gesagt, mein Gott, ich komme gerade erst aus dem Studio, deshalb kann ich dir erst antworten. Nimmst du schon wieder was Neues auf? Das Album, das aktuelle, ist doch jetzt gerade erst draußen.
Genau, es ist aktuell gerade erst draußen, aber es kommt immer wieder Neues und ich bin immer schon ein bisschen weiter voraus und auf die Tour kommt dann vielleicht nochmal was Neues.
Wahnsinn. Ey, du bist ständig unterwegs wie ihr alle. Alle, die ihr da in diesem ganzen Zirkus auch mitmacht, also im positivsten Sinne Zirkus. Hast du mal geguckt, wie viele Nächte du so im Schnitt zu Hause bist?
Aber ich versuche mittlerweile mache ich wirklich Studio und alles versuche ich zu Hause zu machen. Und durch die Digitalisierung, muss ich echt sagen, hat sich's verändert. Ich mache mehr, aber muss weniger reisen. Und durch das macht es schon einiges leichter, finde ich so. Und von daher versuche ich immer schnellstmöglich wieder in die Schweiz zu kommen und am Zürichsee, weil es mir einfach, dort ist mein Zuhause, dort liebe ich es zu sein und tanke auch auf und lässt sich aber auch mittlerweile sehr gut arbeiten.
Alibi, sie war gerade bei mir in der Sendung, da haben wir auch über den aktuellen Song Alibi gesprochen und da gibt es ein Video, Klaus, das müsstest du eigentlich wissen, du guckst auch immer Germany's Next Topmodel, da hat Beatrice für ihr Model, für ihr Video, genau.
Sie hat gecastet.
Ja, genau. Und bist du einverstanden mit der Wahl, die sie
gemacht hat? Ja, doch, eine gute Wahl.
Hättest du dich auch für Toni entschieden?
Ja. Also, ja, doch. Also, es gab auch noch ein paar andere, aber der war gut. Na, der passt wunderbar zusammen und das passt da so wahnsinnig gut rein.
Beatrice, wir müssen es nochmal für alle, die es jetzt nicht mitbekommen haben, erklären. Du hast ein Musikvideo gedreht und dazu hast du einen Partner gebraucht, der deinen Partner spielt oder mit dir so ein Flirt spielt. Und da hast du bei Germany's Next Topmodel, durftest du mitcasten.
Genau, ich habe... Über 12, das war noch ziemlich am Anfang, die müssen ja bei Germany's Next Topmodel Jobs kriegen und durch die Jobs kommen sie natürlich weiter.
Ja. Yeah.
Und ich hatte einen Job zu vergeben, im Musikvideo mitzudrehen mit mir. Und ich muss echt sagen, der Cast war sehr, sehr unterschiedlich im Sinne von, es waren so unterschiedliche Charakteren und Typen, dass man bei jedem, wo man dachte, dann würde ich das Video aber anders machen. Und die haben mir ganz viel Fantasie gelassen, was man alles noch hätte draus machen können unter verschiedenen Videos. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr spannend, weil einerseits sucht man natürlich klar einen Typen, wo man sagt, das passt jetzt in das Konzept, was man schon vorbereitet hat. Aber fand es auch spannend. Nächstes Mal würde ich, glaube ich, erst einen Typen aussuchen und dann ein Konzept schreiben lassen zum Video, weil es dann auch nochmal verändern kann, durch das, dass jeder Charakter und Typ nochmal eine neue Geschichte geschrieben hätte. Und das hat mich echt begeistert und ich fand auch den ganzen Cast sehr spannend und sehr abwechslungsreich.
Meinst du, der kommt dann auch, hast du ihn gleich auf deine Tour eingeladen, aufs Konzert eingeladen, den Toni?
Auf jeden Fall habe ich ihn eingeladen. Berlin ist bei ihm notiert und
Berlin? Ach, der kommt auch aus Berlin?
Ja, genau. Am 24. Oktober bin ich dann in Berlin und da wird er dann
finden.
Und du sagst ja auch, dass das wirklich die größte Tour, ich meine, ich kenne dich jetzt auch schon so lange und du machst es so lange und du hast viele Touren schon, aber was unterscheidet sich jetzt diese Tour von den anderen Touren?
Ja, es hat wirklich die größte, die ich bisher gemacht habe. Und durch das kann man, wenn die Arenen haben, einfach mehr Spielraum, auch Sachen auszutesten. Von Bespielungen, von Show-Elementen. Und das macht gerade richtig Bock, weil wir sind gerade voll in der Entstehung. Und man kann halt nochmal ganz andere Bilder machen. Man kann nochmal ganz eine Inszenierung neu machen. Und das macht richtig, richtig Spaß. Aber Musik bleibt natürlich das Kernthema. Und das finde ich auch, ist mir immer wichtig. Es geht schon noch hauptsächlich um Musik und nicht nur um die Inszenierung. Aber es geht mir hauptsächlich darum, den Menschen einen Abend zu schenken. Und diesmal sind es einfach mehr denn je, die einfach einen unvergesslichen Abend mit Leichtigkeit, mit Zuversicht, mit Hoffnung erleben und einfach mal abschalten können von dem ganzen Wahnsinn und 2 Stunden sich entführen lassen können in einer Welt, wo alles gut ist.
Das ist schön, man kann auch mal träumen und sich wirklich verführen lassen.
In eine Welt, in der alles gut ist, du lebst ja auch in dieser Welt, in der hier nicht alles gut ist.
Absolut.
Was macht denn das mit dir? Wo packst denn du sowas hin? Weil man will ja nicht nur professionell gut drauf sein, man muss es ja auch wirklich sein, um es behaupten zu können, denke ich mal. Sonst ist es ein falsches Spiel. Wo packst du das hin, die aktuelle Situation der Welt?
Ich glaube, immer wieder annehmen und sprechen. Also mir bei allem, was ist im Leben, dass man es nicht ignoriert, weil wie du sagst, sonst ist es ja nicht mehr ehrlich, dein Lachen und oder deine Glücklichkeit. Aber ich glaube, trotz allem gibt es ja immer noch gute Nachrichten. Also es werden gesunde Kinder geboren, es werden Menschen geheilt, es passieren ja auch gute Dinge. Und klar, in dieser Weltsituation damit umzugehen, es hilft zu sprechen, aber auch die Angst auszusprechen, die Unsicherheit auszusprechen, all das, was es in einem auslöst, finde ich nicht zu ignorieren, sondern auch anzunehmen und im guten Familien-Freundeskreis auch darüber sprechen können die Unsicherheit und all das, was es auslöst. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig und dann aber genauso wichtig wieder, was kann ich tun, dass es mir trotzdem gut geht, weil wir können auch nur für die alle da sein, wenn es uns selber gut geht. Und ich glaube, diese Balance zu finden zwischen der Realität, die einem wirklich auch manchmal, finde ich, erdrückt, erschmettert und wo man wirklich nicht mehr weiß, wie soll denn das alles weitergehen, ist ja aufgeben keine Option. Und es ist auch keine Option, nur noch traurig durch die Welt zu gehen, weil wir dann für all die Kinder dieser Welt, die noch so viel Hoffnung haben und deren Leben noch hoffentlich viel länger ist als unseres, können wir ja nicht nur die Hoffnungslosigkeit ausstrahlen. Und da, finde ich, ist so eine Balance zu finden extrem wichtig und hilft mir aber auch eben, beides zuzulassen.
Und so eine Oasen, also zum einen hast du ja die Familie, aber dein Freundeskreis, bist du so eine, was bist denn du für eine Freundin? Wie ist man mit dir befreundet? Was machst du mit mir, wenn ich mit dir befreundet bin? Also wir sind, ich würde mal sagen, befreundet. Also es gibt so Leute, die magst du und die magst du halt schon lange und dann ist es so easy, mit denen zu arbeiten. Ja. Immer wenn wir uns sehen und auf dem Job sind, dann weiß ich, das ist wie fast schon ein bisschen privat. Aber wir haben ja kein Privatleben, was wir zusammen tatsächlich... Wie bist denn du so als Freundin?
Boah, sehr... Also privat generell bin ich sehr zurückhaltend. Das bedeutet, ich suche jetzt nicht die Riesenpartys oder sonstiges, sondern... Ja, so Homepartys, wir sind zu Hause, wir grillen, wir essen schön zusammen, wir gehen mal ins Kino, wir gehen in die Berge mehrere Tage und sind dann dort. Das ist schon in einem sehr, soll ich sagen, einem Kreis, wo ich kenne und das schon seit vielen, vielen Jahren. Also eigentlich alles Freunde, die ich schon vor DSDS hatte und geblieben sind. Und dann ist auch mal so ein Trip dabei, wo man irgendwo hinfährt zusammen und Neues entdeckt. Aber vor allem die besten Abende so unter Freunden sind bei uns, die gar nicht geplant sind, wo ich komme, ja, und mich aufs Sofa setze und auf dem Sofa versacke und wir einfach reden und reden und reden. Und ich glaube, das ist etwas, ich bin eine Freundin, mit der man sehr viel redet, sehr viel reflektiert, aber dann auch gerne einfach Spielabend, Spaß haben und
ich auch.
Zocken miteinander so.
Und hast du Marotten, hast du Ticks? Guck mal, Klaus.
Bestimmt.
Ne? Also jeder Mensch. Hat... Aber wisst ihr, was mit Ticks ist? Man merkt sie selber und ich kenne sie.
Das ist eine schöne Antwort.
Das ist ja gut.
Ja, aber okay, dann Ticks, von denen dir andere erzählt haben, dass du sie hättest.
Ja, dass ich schon immer sehr optimistisch bin und immer, egal was ist, irgendwie wieder einen Weg positiv finde. Und positiv, das nervt manchmal meine Freunde auf. Das ist jetzt nicht gut. Ich sage, ja, stimmt, aber das ist ja das Gute daran.
Ja.
Und das ist vielleicht einfach so ein bisschen mein Naturell. Ich will einfach an das Gute glauben und das Gute sehen. Und ich muss auch echt sagen, so im Umfeld, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt so Situationen, wo man wirklich denkt, boah, das ist echt schlimm und nicht cool. Und irgendwie 5, 6 Jahre später denkt man, gut, ist das auseinandergegangen oder gut, ist das weggefallen, weil sonst wäre ich heute gar nicht da, wo ich jetzt bin. Und das habe ich irgendwie über die Jahre auch so viel spüren dürfen, erleben dürfen, dass viele Dinge, wo ich dachte, oh nein, voll schade, dass das nicht mehr ist oder irgendwie was ist zu Ende gegangen. Mittlerweile ist es so für mich aber eher so, ich denke, ach cool, was ist zu Ende, also kommt was Neues.
Genau. Das ist halt das Leben, ne?
Ja.
Toll. Ach Mann, mein Herz, wir sehen hier dich, das siehst du nicht, wir sehen dich hier im Studio auch auf dem großen Monitor, wie schön du bist und wie, also dieses Positive ist einfach, macht einfach auch schön.
Strahlen.
Ja, das gefällt uns allen gut. Mach weiter so, wir freuen uns spätestens im Oktober, am 24. sehen wir uns in Berlin auf deiner Tour, die da nochmal heißt.
Tanzen, Lachen und Leben.
Ja, das machen wir.
Wunderbar.
Das machen wir und ich wünsche dir eine richtig gute Zeit. Ich weiß, es wird eine aufregende Zeit, wenn man sowas vorbereitet. Du hast es mir auch schon mal erzählt, dass das wirklich auch mit viel, viel Arbeit verbunden ist. Da drücke ich dir die Daumen, dass das alles klappt und ich freue mich so, dass du dir Zeit genommen hast.
Ich danke euch, habt eine gute Zeit und bis ganz bald.
Ja. Danke, alles Liebe, alles Gute. Tschüss. Wir hatten auch neben guten Konzerten auch Wahlen wieder mal gehabt.
Die für den einen gut und für den anderen nicht so gut ausgingen.
Ja, das ist ja das Schicksal. Wir hatten ja Baden-Württemberg gerade hinter uns. Da hat ja meine Partei so fulminant die 5%-Hürde übersprungen. Es war ja schon ein Desaster, war sehr spannend an der Spitze. Und wir sehen auch mit Rheinland-Pfalz eigentlich auch Voraussetzungen, die günstig waren für den Amtsinhaber, der Herr Schweizer. Schweizer, der ein erfolgreicher Ministerpräsident war. In allen Umfragen war er vorne vor seinem Mitbewerber von der CDU. Deutlich vorne. Er war ein beliebter Ministerpräsident.
Lange, ne?
Und auch wirklich aus seiner Sicht sehr erfolgreich. Und dann verliert der tatsächlich gegen jemanden, der dann eben eigentlich im Wahlvolk ja für nicht so kompetent gesehen wurde wie der amtierende Ministerpräsident.
Aber wer ist denn jetzt schon klar oder ist es noch offen, wer am Ende regiert?
Nö, das ist ganz klar. Da gibt es ja nicht viele Optionen. Die CDU hat ausgeschlossen, mit der AfD zusammenzugehen. Die hätten auch eine Mehrheit. Machen sie nicht. Also kommt eine große Koalition raus. Der Schnieder wird Ministerpräsident. Der jetzige Ministerpräsident hat gesagt, er geht nicht ins Kabinett. Aber die SPD wird sich dann daran beteiligen. Da bin ich auch ganz sicher.
Aber sind solche Wahlen, ist das dann immer so ein Denkzettel für die Bundespolitik oder ist das...
Zumindest hat es der amtierende Ministerpräsident ja so empfunden. Ja, der hat ziemlich in seiner Enttäuschung doch deutlich gemacht, dass er gekämpft hat wie ein Löwe und mit seinen Mitstreitern und Mitstreiter, aber der Bundestrend irgendwie dann doch nicht, mindestens nicht hilfreich war, sondern eher schädlich war.
Wie ist denn das bei euch in der Familie? Ich will jetzt gar nicht wissen, wer was wählt, aber...
Das weiß ich auch nicht.
Nie?
Na, vielleicht sagt ja nicht jeder, was er wird. Also wir sind
aber ihr
ja
seid
eher
ja
so,
eine große Familie, die ja, auch oft sind, zusammenkommt.
Ja, aber deshalb weiß ich auch nicht, was die Einzelnen da wählen. Das ist ja auch ein Wahlgeheimnis. Also ich weiß auch gar nicht, ob die das so sagen würden. Na, ich gehe mal davon aus, dass die tendenziell, also A, immer mich gewählt haben. Das erwarte ich ja schon. Aber und damit auch meine Partei. Aber das sonst kann ja auch jeder machen, was er will. Das ist mir, solange demokratische Parteien gewählt werden, muss man das hinnehmen. Wir sind in einer Demokratie und da darf auch in der Familie darf das ja auch quer durch.
Das finde ich ja spannend. Also du wüsstest nicht, wer von allen, wer was wählt.
Nein, das wüsste ich nicht.
Ich glaube, bei uns in der Familie, wir wissen das alle voneinander.
Ja, aber nö. Also da muss ich auch sagen, habe ich auch nie insistiert oder gesagt, jetzt müsste aber.
Nee, das heißt ja nicht, dass sie dich wählen sollen, aber dass du es weißt, wen sie wählen.
Nee, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
Und aber ihr redet, also gerade, ich wollte ja darauf hinaus, dass ihr ja auch mehrere Generationen innerhalb der Familie habt, die sich auch wirklich immer zum Kartenspielen, was auch immer, trifft. Und redet ihr dann da auch über das Geschehen als solches, über Politik?
Klar.
Und kriegst du dann ein Gefühl für die ganz junge Generation, wie die eben, die jetzt Erstwähler sind, wie die das so für sich klar machen, was sie wählen?
Man sieht da schon die Unterschiede zwischen den älteren Familienmitgliedern und den jüngeren. Da gibt es, die haben natürlich andere Auffassungen, sie sind anders groß geworden und insofern gibt es da diese Unterschiede, die gibt es in jeder Familie und die muss man auch austragen. Und wir sehen ja auch wieder, dann war München ja auch noch Wahl.
Ja.
Da eine Sensation, dass nach auch weiß ich wie vielen Jahrzehnten SPD-Bürger, Oberbürgermeister, der Reiter auch ein erfolgreicher Oberbürgermeister für München, wo jeder im Vorfeld gesagt hat, na, ist doch nur noch eine Formsache, vielleicht braucht er einen zweiten Wahlgang, aber er wird auf jeden Fall gewählt. Und dann war der erste Wahlgang war noch knapp vorne, vor dem Grünen-Kandidaten. Und jeder hat gedacht, naja, das wird für den ein easy Gang. Und dann ist auf einmal mit einer deutlichen Mehrheit der grüne Kandidat zum Oberbürgermeister
gewählt worden. Ja, 56,4% und SPD 43,6. Also der ist ja, alleine das ist schon eine Sensation. Dann ist es eine Sensation, finde ich, dass der grün ist, dass er jung ist, dass er schwul ist, ist keine Sensation. Aber für München fand ich es schon, die Bilder, damit habe ich nicht gerechnet. Mit solchen, also das... Finde ich toll, dass das mal so, das ist, da ist jetzt mal ein neues Farbspiel.
Ja, die Grünen waren im Münchner Stadtrat ja schon immer ganz stark, auch in den letzten Jahren. Er war ja auch schon wohl stellvertretender Bürgermeister. Und ja, das ist wieder so eine Sache. Wir haben es auch in Paris wieder auch gesehen, haben sich die Sozialisten da Gott sei Dank durchgesetzt in Paris oder in New York. Du brauchst für solche großen Städte auch Figuren, die als Person auch überzeugen. Also die auch über die Parteigrenze hinaus irgendwas anzubieten haben. Und das hat der Krause offensichtlich geschafft. Und ich weiß nicht, da war so ein Übertrag Nockerberg, da ist immer so ein satirischer Starkbieranstich. Gibt es so ein Singspiel und da werden die Politiker auch hops genommen. Und bei der einen Rede, da wurde der noch so behandelt, naja, also wir haben gehört, sie haben schon zur Siegesfeier einen Termin gemacht und die Getränke bestellt. Sie sollten aber mit der Brauerei schon mal sprechen, dass man die auch wieder zurücknehmen kann. Ne?
Ach,
wo war
ja. herablassend.
Ja, aber so war die Stimmung. Ja, da hat keiner damit gerechnet, dass der gewählt werden könnte.
Ach, dann freut es mich noch mehr.
Ja, nun wollen wir hoffen, dass er eine gute Politik macht.
Aber finde ich schon auch genau das, was du sagst, gerade München, die wählen doch auch nach Gesichtern. Also kannst du mir sagen, was du willst. Die haben auch ihre Characters, die sie lieben, die sie unterstützen und die sind aber gewachsen und die sind älter. Deshalb finde ich das jetzt so toll, dass da mal ein Junger, völlig überraschend, für alle überraschend, der sollte sich jetzt mal beweisen, das wird schon...
Ja, und er muss ja mit seinem Stadtrat arbeiten und der ist sehr bunt zusammengesetzt. Das ist aber auch wieder das Schöne, wenn du eine Direktwahl hast für einen Oberbürgermeister, dann hat der ja eine eigene Kompetenz, dadurch, dass der die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler hat. Und dann kann der auch zwischen den Parteien spielen. Der muss ja Mehrheiten zusammenkriegen. Und das bedeutet auch, er muss Kompromisse machen. Er muss aber auf die Parteien auch zugehen, auch die, die nicht so unbedingt seiner Meinung sind. Und da kommt dann manchmal eine ganz gute Politik raus.
Aber das war mir gar nicht so klar, weil wir haben jetzt auch darüber gesprochen, dass ja vielleicht demnächst wir eine Bundespräsidentin haben werden. Und da habe ich nochmal so drüber nachgedacht, so Bürgermeisterwahl, ja, das kann ich mir ungefähr noch denken, wie das zustande kommt, wer da wen aufstellt und wählt. Aber bei einer Präsidentenwahl, das ist jedes Mal aufs Neue, muss ich mich da nochmal einlesen. Wie wird denn eigentlich ein Präsident, eine Präsidentin gewählt?
Ja, das ist keine Direktwahl, sondern die Bundesversammlung, die es nur gibt zur Wahl der Präsidentin. Die wählt dann die Präsidentin, den Präsidenten. Das zeichnet sich aber nach den Wahlen bislang deutlich ab, dass da tatsächlich die CDU mit 435 Sitzen die stärkste Fraktion stellen wird. Die SPD hat 252, die AfD 258, die Linke 78 und die Grüne 193. Das verändert sich jetzt noch nach den Wahlergebnissen in Baden-Württemberg und so wird
es. Was heißt denn das jetzt aber?
Das heißt, dass keiner der Parteien eine absolute Mehrheit hat.
Ja, und die braucht's.
Die braucht es. Also muss man einen Partner finden. Es ist aber bei dem deutlichen Abstand, den die CDU-CSU auch hat, eigentlich wahrscheinlich, dass die ein Vorschlagsrecht wahrnehmen. Ja. Und was sich jetzt aber abzeichnet, ist auch ganz deutlich, egal wer irgendjemand vorschlägt, denke mal, dass es auf jeden Fall eine Frau wird. Ist Zeit.
Absolut. Ich überlege, als wäre dann die erste Frau.
Das wäre die erste Bundespräsidentin. Ja. Ja.
Oh mein Gott, es wird aber sowas von Zeit.
Ja, und da sind einige im Gespräch. Ja.
Julia Klöckner unter anderem, ne?
Klöckner, auch Monika Grütters ist irgendwo genannt worden.
Ach, der wäre ja Jörg Pilawa. Der wäre ja dann der Bundespräsident.
Der First Man, ja.
Gott, nein, du Gatte ist ja nicht, aber ach.
Na, vielleicht bis dahin weiß man alles nicht. Ja, bin sehr gespannt.
Okay.
Sollte man hinter den Kulissen ganz vorsichtig eruieren, wer eine Mehrheit kriegt.
Okay, verstehe. Das ist nicht unseres. Also ich glaube, wir sitzen hier genau richtig. Und damit wir uns auch immer noch weiter und noch mehr kennenlernen, hat ja unser Lieblingsredakteur, der Michael, er ist wirklich unser von Herzen gewählter, Woche für Woche gewählter Lieblingsredakteur. Wir haben aber auch nur einen, muss man dazu sagen.
Darf ich dir auch geben?
Und jetzt machen wir immer die schnelle Frage, die bei euch sehr beliebt ist, wie ich gelesen habe. Dann machen wir das doch gerne weiter. Mit wem schreibst du am meisten WhatsApp-Nachrichten? Also mit meiner Freundin Alexa telefoniere ich sehr viel tatsächlich. Mit meiner Mutter schreibe ich viel. Mit allen schreibe ich viel. Du schreibst gar nicht, ne?
Doch, ich schreibe auch. Aber meistens zurzeit in unserer WhatsApp-Gruppe hier für Kim und Klaus.
Genau.
Da müssen wir auch regelmäßig kommunizieren. Nee, naja, doch öfters ja SMS, aber auch und E-Mails. Ja, das kommt man heute eigentlich nicht.
Aber es ist ja eine schöne Frage. Der hat sich ja was dabei gedacht, mit wem am meisten.
Ja, da könnte man jetzt darauf gucken, aber das dauert auch zu lange.
Okay, was würdest du tun, wenn du einen Tag lang unsichtbar sein könntest? Das denkt sich der Hund auch, ne?
Ja, was würde man da tun? Da ich ja ein neugieriger Mensch bin, würde ich mich irgendwie so in Gruppen hineinbewegen, wo ich denke, na, da horchst du mal zu, was die so gerade so erzählen. Am besten über dich.
Das würde ich nie wissen wollen.
Na doch.
Ach, bin ich froh, dass ich das nicht weiß.
Warum nicht? Das wäre doch mal ganz interessant.
Nee.
Man würde sich vielleicht wundern bei dem
einen
oder
anderen. Ja, aber ich gehe immer davon aus, dass irgendwas ist immer. Also, also vor allem, wenn ich jemanden auf jemanden treffe, der über alle anderen redet, dann weiß ich genau, wenn ich jetzt aus dem Raum gehe, dann redet der doch auch über mich. Also das passiert schon. Das ist mir völlig klar. Aber wenn man da mal ein bisschen drüber mehr nachdenkt.
In welcher Stadt außer Berlin fühlst du dich richtig wohl?
In London.
Ich wäre eher für Paris.
Okay.
Ja, aber ich muss sagen, das hat aber nichts mit so einem Wohlfühlgefühl zu tun, was ich in Berlin habe. Also das ist meine Heimat, das ist meine Stadt und deshalb, ich finde andere Städte toll und interessant im Vergleich dann auch fast alle Städte, aber Berlin ist für mich schon.
Ja, für mich auch, definitiv. Welche Tageszeit genießt du denn am meisten?
Abends.
Ja, weil, was machst du da?
Naja gut, da ist man ja meistens unterwegs oder trifft gute Freunde oder geht ins Theater, ins Musical. Mm. Deshalb glaube der Abend ist für mich eine gute. Aber ich habe eigentlich bin ich kein Morgenmuffel, ich kann auch morgens das genießen.
Bin auch kein Morgenmuffel, aber ich brauche ein bisschen länger, um in Gang zu kommen. Aber tagsüber finde ich es schon auch schön, so viel zu erledigen. Wenn man so eine To-Do-Liste hatte, dann gehe ich so befriedigt nach Hause. Aber ich merke dann auch, dass die Abendstunde, vor allem in der Küche, so für mich so alleine sein, das finde ich auch schön. Das genieße ich richtig. Also das wird mir dann nochmal...
Als Abschluss des Tages.
Genau, und dann möchte ich auch gar nicht ins Bett, weil ich es gerade so schön finde. Aber ins Bett gehe ich auch gerne. Also ich glaube, ich mag's Leben.
Was ist dein Lieblingsfilmzitat?
Habe ich nicht. Ich bin ja gar kein Cineast. Kann ich nichts. Ich habe eine Wassermelone getragen. Das ist das Einzige, was mir einfällt.
Schau mir in die Augen, Kleines, beispielsweise.
Aber Lieblingszitat,
nee, das also habe ich auch nicht.
Nee.
Da sind wir nicht so...
Rätselig.
Nö.
Haben wir nicht so viel zu bieten. Nö.
Aber muss ja auch mal so sein.
Aber
ne?
Es war wieder eine schöne Tüte voller bunter Dinge.
Wunderbar.
Hier in unserer Podcast-Folge.
Wir hoffen, dass der Frühling sich wieder weiterhin so toll entfaltet.
Ja, ich freue mich
blüht
jetzt und schon auf Ostern.
Ja, ist bald.
Ja.
Können wir darüber reden wir dann nächste Mal.
Du bist ja jetzt erstmal wieder Golf spielen, ne?
Ich gehe Golf spielen, fliege ein bisschen weiter weg und komme aber in der Woche wieder.
Wir machen ja immer eine Sitzung. Einmal die Woche machen wir so einen kurzen Call und den werden wir dann also auch...
Entweder aus Afrika oder...
Sag mal, jetzt gibt es doch noch Golfplätze hier in Berlin. Und Junge, da musst du doch nicht so weit wegfliegen.
Ja, aber März ist auch ganz schön mal woanders hinzufliegen. Ne?
Ja, es sei dir gegönnt. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Alles Gute. Ciao.
Tschüss. Macht's gut. Tschüss.
Kim und Klaus. Ein Podcast mit den Hosts Kim Fischer und Klaus Wowereit. Nach einer Idee von Kim Fischer. Produziert von rbb 888. Jetzt auch zu sehen. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr im rbb-Fernsehen und in der ARD-Mediathek. Und hier noch ein Podcast-Tipp.
Hallo, ich bin's, Eileen Doan. Ja, genau die von Döner Papers. Aber in diesem Podcast erzähle ich die Geschichte von einem der größten Diebstähle, die es in Deutschland jemals gegeben hat. Yasemin, eine junge Frau aus Bremen, die will Geld klauen. Richtig viel Geld. Und das klappt auch.
Meine Vorstellung von meinem Anteil waren so 6 bis 7 Millionen. Ich wollte schönen Urlaub, bisschen feiern, sich vielleicht was aufbauen. 1-2 Häuser holen.
Und Sie hoffen, dass das erst am Dienstag nach Pfingsten auffällt, dass das Geld fehlt, dass Sie also 3 Tage Vorsprung haben.
Aber
es war relativ schnell klar, dass es auf eine ganz klar identifizierbare Person hinauslief.
Yasemin muss raus aus Bremen. ASAP. Also flieht sie in die Türkei. Aber die Polizei ist schon hinter ihr her.
Das ist schon alles spektakulär, ja.
Denn irgendwie läuft das alles nicht so, wie Yasemin sich das vorgestellt hat. Also?
Da fing es für sie an, komisch zu werden,
sagt ihr Anwalt.
Da fing sie auch an, denen nicht mehr zu trauen. Da hat sie natürlich gemerkt oder angefangen zu merken, ich bin verarscht worden.
Die ganze Geschichte erzähle ich euch in Die Millionendiebin, Staffel 2. Die Yasemin-Story. Ab dem 24. März auf ARD Sounds. Was wiegen eigentlich 8 Millionen?
Gute Frage.